Unter uns gesagt, der Deep Talk Podcast mit Janne und Social Media Stars.
Hallo, liebe Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unter uns gesagt. Es freut mich sehr, dass du heute hier bist. Und ich hoffe auch, dass du gesund bist, weil ich habe irgendwie das Gefühl, es sind gerade so ultra viele Leute krank, mir eingeschlossen. Ich bin so ein bisschen am Rumschniefen. Aber bei der Aufnahme ging es mir zum Glück noch gut. Und dazu kommen wir jetzt auch. Diese Woche ist die Sängerin Lea hier zu Gast bei Unter uns gesagt. Und ich finde, es war wirklich so eine schöne Deep Talk-Folge. Lea und ich haben uns so gut verstanden. Und ich habe es wirklich richtig geliebt, mit dir aufzunehmen. Es war wirklich ganz, ganz toll. Lea hat vor 16 Jahren ihr erstes Video bei YouTube hochgeladen, in dem sie das Lied »Wo ist die Liebe?« hinsingt. Heute gehört sie zu Deutschlands erfolgreichsten Sängerinnen und hat Anfang Oktober ihr 6. Album »Von der Schönheit und Zerbrechlichkeit der Dinge« rausgebracht. Lea und ich haben über den Prozess des Schreibens gesprochen. Sie hat mir erzählt, wie schwer ihr der Anfang tatsächlich gefallen ist, dass sie Angst hatte, keine Songideen mehr für das neue Album zu haben. Und wir haben besprochen, wie wir auf das Thema Zerbrechlichkeit in Bezug auf Liebe, Partnerschaften und Freundschaften blicken. Warum wir manchmal akzeptieren sollten, dass gewisse Menschen oder Situationen nicht mehr das Richtige für uns sind, was das mit Kontrolle loslassen zu tun hat und warum wir die Traurigkeit in uns annehmen sollten, hört ihr jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören und liebe Leute, ihr wisst Bescheid, falls ihr Bock habt, diese Folge als Video anzuschauen, dann schwingt euch einmal rüber zu YouTube. Liebe Lea, herzlich willkommen bei Unter uns gesagt. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Wir fangen hier mit dem Kühlschrank an. What's in your fridge ist unsere Kategorie. Da habe ich gerade einen schönen Kühlschrank von dir bekommen.
Ja, ich muss selber auch nochmal mit dem Handy reingucken. Ich habe nämlich dieses Foto ganz schnell noch vorm Gehen heute Morgen gemacht.
Sprich, es ist auch real,
es
oder?
Es ist komplett echt.
Du hast nichts gestaged oder so.
Nee, überhaupt gar nicht. Ich habe noch einmal echt schnell geguckt beim Aufmachen, ob da irgendwas ganz Komisches jetzt wäre, wo ich so denken würde, okay, das muss ich jetzt irgendwie noch mal. Aber ich wüsste auch gerade gar nicht was, aber ich war trotzdem so krass, so ein Foto vom Kühlschrank mitbringen, ist schon was Intimes.
Absolut.
Auch, ne?
Man,
ist was Persönliches.
Man kriegt so voll so einen Einblick. Auch normalerweise, ich dachte mir das auch schon, normalerweise, selbst wenn Freunde vorbeikommen oder, keine Ahnung, jetzt halt Leute, die bei dir zu Hause wären, im seltensten Fall geht ja jemand direkt zum Kühlschrank, außer man ist jetzt super close. Sprich, selbst so richtig enge Leute kennen meistens den Kühlschrank nicht. Weißt du, wie ich meine?
Mhm, total.
Deshalb, das ist mir entblößen, die Leute.
Ja.
Total. Also was mir auf jeden Fall als allererstes aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass er riesig ist.
Er ist wirklich groß, ja.
Vor allem, da ist ja noch nicht mein Gefrierfach dabei.
Ja, richtig, ja.
Das sind dann so Sachen, die fallen dem Kühlschrank-Profi fallen dem auf. Da ist kein Gefrierfach.
Ja, ich hatte einen richtig kleinen Kühlschrank vorher, oder richtig kleines übertrieben, aber auf jeden Fall einen kleinen Kühlschrank. Mhm. Und dann bin ich irgendwann umgezogen vor ein paar Jahren und dann war dieser Kühlschrank schon in der Wohnung und ich kam in diese Wohnung und war so, oh mein Gott, was ist das für ein riesen Kühlschrank? Und ich dachte mir, der wird niemals gefüllt sein und jetzt ist er einfach komplett voll.
Wollte ich auch gerade sagen, weil ich finde am Ende, man kommt mit so kleineren Sachen auch klar, irgendwie immer.
Total.
Es ist zwar ein Pain so, aber man kommt irgendwie klar und man denkt sich so, wenn man so einen Riesen hat, so, hey, was soll ich denn da reinstellen? Aber er ist voll.
Ja.
Schaffst du es, ihn voll zu machen?
Absolut.
Würdest du sagen, bist du so jemand, der immer was im Kühlschrank hat?
Ja, definitiv. Ja, ja.
Ja.
Ich habe von allem, was ich so liebe, habe ich immer alles eigentlich da. Ja, ich bin schon sehr vorausschauend, auch was so Einkaufen angeht und so weiter, weil ich liebe es, wenn ich mal zu Hause bin, dann auch zu kochen. Also ich liebe Kochen einfach. Einfach sich so selber Essen zu machen, um auch selber zu wissen, was drin ist und so.
Voll.
Ich liebe auch Essen gehen, auf jeden Fall. Aber einfach dieses entspannte Abend so Jazzmusik anmachen oder irgendwas und dabei kochen oder so eine italienische Playlist oder so.
Also die macht wirklich das Kochen Spaß.
Ja, ich liebe Kochen tatsächlich. Ja.
Krass. Was magst du daran?
Ich finde, man erschafft sich einfach was so selber und weiß genau, was drin ist. Also das mag ich so sehr an Kochen.
Aber so dieses aus dem gesundheitlichen Aspekt, dass du quasi weißt, du isst jetzt kein Quatsch.
Ja, schon aus dem gesundheitlichen Aspekt insofern, als dass ich nicht die ganze Zeit denke, oh Gott, ich darf irgendwie kein Fastfood essen oder so, das nicht, sondern mehr so, dass ich denke, ich füge meinem Körper gerade gute Dinge zu.
Mhm.
Und das hast du ja in bestimmten Restaurants auch, aber oftmals weißt du eben doch nicht.
Weißt, was du meinst.
Wie alt ist das Fett schon, in dem meine Pommes geschwommen haben oder solche Sachen so?
Ja.
Also ich finde es einfach schön, zu kochen und vor allem liebe ich es, also auf keinen Fall nach Rezept. Ich bin super ungeduldig, wenn es so um Rezepte geht, weil ich dann immer vergesse, wo ich gerade war und wie viel nochmal davon und davon. Ich mache eigentlich immer so Improvisationskochen.
Aber das zeigt auch, dass du tatsächlich schon recht weit bist, was das angeht, dass du auch ohne Rezept sowas machen kannst. Weißt du,
ja,
was ich meine?
Also ich bin schon so auch ein bisschen limitiert in meiner Auswahl. Weißt du, es ist jetzt nicht so, dass ich dir irgendwie krasse Gerichte jetzt so einfach mal so aus dem Ärmel schütteln könnte, aber ich habe einfach so meine paar Lieblinge.
Voll. Ich finde, es ist auch, also zum einen, was du sagst, so diese so ein Selbstliebe-Aspekt, dass man weiß, okay, was füge ich meinem Körper zu, aber auch so dieses für sich selber sowas kreieren, wie du gesagt hast, so weil man sich selber was Gutes tun möchte. Mhm. Also nicht nur jetzt gesundheitlich gesehen, sondern auch so, hey, schau mal, also für einen selber so, hier so dein Essen. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
So, ist eigentlich voll die schöne Sache. Aber ich muss auch sagen, zum Beispiel bei mir, mir fehlt voll oft so Muße dazu. Ich denke so, boah. Irgendwas so schnell machen. Aber voll, es ist absolut legitim, gerade wenn man eben wissen will, was so drin ist.
Ja.
Und ja, bist du immer noch Vegetarierin eigentlich?
Ja, ich bin Vegetarierin. Ich esse so einmal im Monat, wenn überhaupt, mal Fisch, aber wirklich super selten. Und nur, wenn ich weiß, also wo er herkommt. Also im Sinne von bio-zertifiziert und
okay.
Genau.
Und Fleisch aber gar nicht? Fischerei.
Nee, Fleisch gar nicht.
Krass, seit wann?
Seit ich 20 bin oder so, also bestimmt schon seit 10 Jahren locker.
Ah ja, krass. Und das ist so moralisch, ne? So Tierhaltung und so.
Ja, absolut. Also es war interessant, weil bei mir hat sich der Fleischkonsum so gefühlt aus meinem Leben rausgeschlichen. Mhm. Ich bin dann irgendwie in eine WG gezogen und hab dann gar nicht mehr selber Fleisch gekauft, so. Hab aber draußen noch irgendwie so in Restaurants irgendwie Fleisch gegessen.
Mhm. Und einfach so, also oder hast du einfach so nicht mehr gekauft oder weil
ja,
du...
Ja, das war so ein bisschen vorher, als ich noch zu Hause gewohnt habe, damals war es halt immer da.
Ja, voll.
Und dann musste ich es mir dann irgendwie selber kaufen, dann habe ich es irgendwie nicht mehr gekauft, ich weiß auch nicht, dann weiß ich nicht, das ist eine gute Frage, warum habe ich das dann nicht mehr gekauft?
Bei mir war das damals, ich war mal auch Vegetarierin, ich habe mir mal ganz viele so Dokus angeguckt. Und da war das zum Beispiel bei mir so ein Punkt. Ich weiß nicht, ob du irgendwie auch so verstörende Videos gesehen hast.
Ja, doch, in der Zeit war das schon auch, dass ich dann, ich meine, das ist ja auch so ein Alter, so dieses Ausziehen und selber leben, selber kochen, weißt du, nicht mehr alles einfach nur so mitzumachen, wie die Eltern das wollen. Da hinterfragt man oder ja, fragt man sich ja viel, okay, wie will ich denn leben?
Ja.
So, und dann hatte ich aber ein ganz einschneidendes Erlebnis. Oh Gott, das war so schrecklich.
Okay.
Also meine, ich komme ja aus Hessen, ne?
Ja.
Und da gibt's eine bestimmte Wurst, die ganz typisch hessisch ist.
Okay.
Ich kenne jetzt alle Leute, die aus Hessen zuhören, kennen das wahrscheinlich. Die heißt Ahlewurst.
Okay.
Und das klingt jetzt schon mal richtig eklig. Die ist aber voll lecker, wenn man Fleisch isst. Das ist auch nicht alt. Ahlewurst ist so ein bisschen wie Salami, aber eben nicht Salami. Also es ist wirklich eine Spezialität aus Hessen.
Okay.
Und meine Mama hat mir dann, als ich in Kassel zu Besuch war, eine Ahlewurst mitgegeben nach Hause. Und da habe ich halt noch Fleisch gegessen zu der Zeit. Und ich habe dann natürlich aber diese Wurst natürlich nicht so, das ist halt also so eine riesige, große Ahlewurst, wie auch immer, habe die dann halt nicht sofort gegessen. Und zu Hause bei meinen Eltern haben wir halt einen Vorratsschrank, so eine Speisekammer. Und da hängt die halt immer frei, ne? Mhm. Und ich habe gedacht, ich habe sowas nicht, ich habe so eine Speisekammer nicht. Ich lasse sie einfach in der Alu und lege sie oben aufs Regal. So, das dachte ich wäre genauso gut, wie wenn die frei hängt ohne Alu. Und dann habe ich sie da leider vergessen. Und ein Monat später habe ich gedacht, oh, die Wurst. Mm. Hab sie aufgemacht und du kannst dir nicht vorstellen, wie das gerochen hat.
Oh.
Es war so schlimm, wirklich so verstörend schlimm. Es hat einfach nach Tod gerochen, also wirklich nach kompletten Tod und nicht nur einfach nach Fleisch, sondern weil ich meine, Fleisch ist ja auch ein totes Tier am Ende, aber es hat, es war der schlimmste Geruch, den ich je in meinem Leben gerochen habe. Und ab dem Moment konnte ich kein Fleisch mehr essen.
Ah, okay. Ja, siehst du?
Wirklich, also Trauma. Es war, ab diesem Tag habe ich kein Fleisch mehr gegessen. Und es ist ja ein bisschen auch Doppelmoral, dass ich einmal im Monat Fisch esse, weil am Ende ist es auch ein totes Tier. Mm. Aber das war meine Geschichte mit der Ahlewurst. Und also da war es echt vorbei für mich.
Ja, vor allem aber so Gerüche, ich glaube, die brennen sich auch so krass ein vielleicht, oder?
Ja.
Also das hat, ich weiß nicht, ob es sowas ist, was du gefühlt noch riechen kannst.
Ja,
oder was
doch,
du, wenn du so dran denkst, dann
noch vorstellen.
Weißt du wahrscheinlich noch so, boah, wie krass das war. Das ist auch eine gute Überleitung, weil, apropos Tiere, ich habe dich gegoogelt, logischerweise. Und Lea ist ja, so ein alltäglicher Name, sage ich mal. Aber ich weiß nicht, vielleicht googelt man das zu selten. Aber da, das habe ich auch, das hast du auch irgendwo anders erzählt, dass Lea Wildkuh heißt und stark sein.
Ja, aber wer hat sich das denn ausgedacht,
ich
dass
weiß,
das Wildkuh heißt?
Ich
also
weiß
das verstehe ich
nicht.
Irgendwie
ja, das,
auch
ich glaub,
nicht.
Ich glaube, das ist in irgendeiner Sprache.
Ach so, so ist das.
Ja, ja.
Ich dachte, irgendjemand sagt einfach so, ja, Lea steht für Wildkuh.
Nee, ich glaube, in irgendeiner Sprache heißt es das oder so. Und ich glaube, dieses Wild auch nur in Klammern und irgendwas mit Kuh. Wollte ich auch fragen, hast du irgendwie einen speziellen, fühlst du so eine Zuneigung zu Kühen oder so?
Nee, irgendwie zu Kühen habe ich wirklich so gar
Echt?
Keine Verbindung.
Echt?
Ich habe auch Angst vor denen, muss ich sagen, ja. Ich finde, also ich weiß nicht, früher, wenn ich so mit meiner Family mal wandern war oder so und dann musste man auf der, weißt du, irgendwo in Süddeutschland oder so, mal über so eine Wiese mit so Kühen, wo es dann so klar ist, wo du so durch so ein Gitter musst und dann wieder am anderen Ende auch wieder durch ein Gitter, weil dann eben halt Kühe auf dieser Wiese sind.
Ja.
Da hatte ich dann immer Angst, dass wir dann von denen umgerannt werden.
Ja, okay. Aber vielleicht, weil es so Horrorszenarien ja gibt, ne? Das passiert ja manchmal. So, ich glaube,
ja,
das so,
toll, jetzt,
so
jetzt habe ich noch... Habe ich noch mehr Angst.
Nein, ich glaube, es gibt so Unfälle, wo irgendwie so Wanderer irgendwie von der Kuh angegriffen werden oder so.
Ja, deswegen gehe ich auch nicht mehr wandern.
Ach so. Okay.
Nein, Spaß. Wirklich, gibt's das wirklich oder was? Ich dachte, ich habe eine unbegründete Angst hier.
Doch,
aber
doch, das gibt's, ja. Also das, ich habe das schon ein paar Mal gelesen. Ich kann jetzt keinen konkreten Vorfall nennen so, aber ich weiß bestimmt, das hat man bestimmt mal so Schlagzeile, so Wanderin von Kuh angegriffen.
Na siehst du, dann ist meine Angst wirklich gar nicht so
voll, aber ich glaube, so in der Regel sind die süß und nett.
Ja.
Und sehr auch, ich finde, wo ich auch wieder die Herleitung zu Dieter Thein gesehen habe, dein Vater ist ja Musiktherapeut.
Mhm.
Ne? Und zum Beispiel Pferde sind total therapeutische Tiere, ja.
Mhm.
Und ich habe da auch ein bisschen gegoogelt, ich glaube Kühe zum Teil auch, weil die auch so eine krasse Ruhe ausstrahlen, wenn du vielleicht nicht so eine Agro-Kuh erwischt, wie beim Wandern, die dich dann umrennen. So. Aber ich glaube, in der Regel sind Kühe sehr so ruhige Tiere und strahlen ähnlich, finde ich, und das spüre ich zum Beispiel auch bei Kühen. Also ich fühle mich von Kühen, ich mag Kühe total gerne. Ich finde, die haben so was total Friedliches und strahlen. Und ich finde, wenn man die so anguckt, eben so große Augen. Und ich kann mir das total gut vorstellen, dass das irgendwie auch so ein therapeutisches Tier ist, wenn man da mit dem zusammenarbeitet. Wenn ich so eine Kuh streiche, ich kann mir vorstellen, dass mir da besser geht. So. Genauso wie wenn man ein Pferd streichelt irgendwie.
Vielleicht muss ich das mal ausprobieren. Vielleicht muss ich dem nochmal eine Chance geben. Aber andere Story dazu, die hatte ich ja fast vergessen. Ich war letztes Jahr mit meiner Live-Crew, wir waren zwischen zwei Konzerten, hatten wir ein paar Off-Days im Sommer und da sind wir auf eine Alm gefahren von einem aus der Crew, der hatte die gepachtet und dann waren wir so zu sechst auf dieser Alm, war mega schön und da sind wir auch gewandert und dann waren wir auch, kamen wir auch an Kühen vorbei und die haben sich so streicheln lassen, war alles super süß. Ich habe mich dann da so hingehockt, um die noch besser zu streicheln. Und dann kam von hinten eine Kuh angerannt, ist auf die andere draufgesprungen. Die ist dann in meine Richtung, also das war die Kuh, die ich gestreichelt habe. Und ich bin so aus dem Weg noch gesprungen. Dieses Video gibt's auch auf Social Media, Leute, falls ihr Bock habt, euch anzuschauen, wie ich fast von einer Kuh dem Erdboden gleich gemacht wurde. Es war wirklich knapp. Und dann dachte ich auch so, aber wie blöd kann man auch sein, sich vor eine Kuh zu hocken?
Ja, du hast es versucht.
Ich wollte dieses so, guck mal, ich bin nicht größer als du, so wie
voll,
man
auf
sich
Augenhöhe
manchmal
so
bei, vielleicht bei Kindern so in die Hocke setzt, damit man so auf gleicher Augenhöhe ist. Dachte ich, ich mach das bei der Kuh, hat gar nicht funktioniert.
Naja, du und sie hattet einen Vibe, aber ich glaube, die andere Kuh hat
die andere hat einfach reingecrashed,
die war,
glaube ich,
eifersüchtig. Siehst du? Du musst deine Liebe irgendwie ein bisschen verteilen.
Ja, das war auf jeden Fall schon wieder so ein Erlebnis, wo ich danach dachte, ja. Okay.
Keine Kühe mehr.
Nee, nicht unbedingt, nicht die beste Connection zu Kühen, aber kann ja noch kommen.
Ja, es steckt in deinem Namen, wer weiß. Vielleicht passiert da noch irgendwas.
Stimmt.
Andere Bedeutung, stark sein, jetzt ein bisschen weg davon. Würdest du dich selber auch jetzt einfach vor Anbetracht deines Albums, weil da zeigst du natürlich eine sehr verletzliche Seite auch, würdest du dich sonst als starke Person beschreiben?
Ja.
Ja?
Doch, auf jeden Fall, ja. Ich habe schon das Gefühl, dass ich einfach sehr willensstark bin und auch sehr, ich habe ein sehr hohes Durchhaltevermögen.
Mhm.
So. Und ich glaube, wenn ich an was glaube und das möchte und das erreichen möchte, dann habe ich einen sehr langen Atem.
Mhm. Also jetzt so auf Disziplin bezogen dann quasi?
Ja, auf alles Mögliche im Prinzip. Also so, ich meine, stark sein, gut, das kann man auf so viele verschiedene Arten und Weisen auslegen oder interpretieren, also in welche Richtung man spricht, ne? Mhm. Ich finde, sich verletzlich zeigen ist auch eine Stärke.
Voll.
Tatsächlich. Also weil in unserer Gesellschaft haben wir ja eh irgendwie so das Problem, dass wir sich irgendwie, dass man sich angreifbar macht, wenn man sich verletzlich zeigt, oder dass das eben als Schwäche manchmal ausgelegt wird oder dass kein Platz da ist für Schwäche zeigen, so. Mhm. Und das finde ich aber eigentlich total schade, weil gerade sich verletzlich machen zeigt ja eigentlich, lässt ja so tief in die Seele einblicken und zeigt so viel von einem.
Voll.
Und ich würde mir wünschen, dass wir es schaffen würden, in unserer Gesellschaft uns öfter verletzlich zu zeigen. Mhm. Weil wir versuchen so oft Sachen zu überspielen mit gefakter Stärke und irgendwie mit Voll. Irgendwas, was wir dann versuchen so zu schauspielern, und es würde uns so viel öfter weiterbringen, wenn wir wirklich einfach wir selbst sein würden und einfach zeigen würden, hey, ich brauche gerade hier Hilfe oder ich kann das gerade nicht, mhm, oder so.
Es verbindet ja auch viel mehr immer so, ne? Also wenn ich finde voll oft, keine Ahnung, wenn, ich finde, man merkt ja oft, wenn jemand irgendwie was erzählt und man irgendwie so merkt, das ist gerade nicht echt, so, damit erreichst du mich zum Beispiel nicht. Mhm. Und das gar nicht auf Musik bezogen, sondern ja, wenn jemand was erzählt und du das Gefühl hast, boah, der ist gerade voll in der Rolle, mhm, und da erreichst du mich emotional nicht. Aber wenn du halt irgendwie auch mal so deine Menschlichkeit zeigst und wo da gehört Stärke dazu, aber gehört auch Schwäche dazu, dann verbindet das ja total und dann kriegst, mhm, du so eine, dann kannst du so eine emotionale Brücke zu Menschen schlagen. Und ich glaube, das ist ja auch genau das, was du eigentlich so mit deiner Musik machen möchtest, so, ja, weil möchtest ja auch Leute erreichen damit. Und das schafft man wahrscheinlich, indem du halt auch deren Emotionen ansprichst, mhm, und deine eigenen zeigst. War das was, aber womit du schon immer, also zum Beispiel auch das Album, also sprechen wir gleich nochmal genauer drüber, aber ist ja ein sehr, sehr emotionales Album. Und ist es was, was dir irgendwie schon immer so, was immer schon oder selbstverständlich für dich war, dass du das so zeigen möchtest? Oder war das auch mal komisch für dich? Also hast du auch manchmal so das Gefühl gehabt, als würdest du da gerade irgendwie zu viel preisgeben und dich so entblößen fast schon, weißt du? Mhm. Dich so nackt machen emotional.
Also ich glaube, ich habe es so ohne nachzudenken von Anfang an gemacht. Mhm. Deswegen hat sich's von Anfang an natürlich angefühlt und war auch immer das, was ich wollte, so. Ich glaube, dass man sich dadurch angreifbar macht, ist was einfach damit kommt. Also so, das gehört einfach dazu. Mhm. Und ist insofern auch schön, als dass die Menschen merken, okay, man spricht es einfach aus, man traut sich das einfach zu sagen und so, weißt du, so wie du, mhm, gerade gesagt hast, so dieses so, man lässt die Leute teilhaben, die dürfen einblicken, so, mhm, einen kleinen Blick in die Seele werfen.
Voll.
Und das finde ich total schön. Und natürlich muss man aber auch sowieso auf vielen Ebenen darauf achten, dass man sich eine gewisse dickere Schicht aneignet, ein dickes Fell gegen vielleicht Kommentare, die dann kommen oder so. Und das muss man aber sowieso, wenn man in der Öffentlichkeit steht.
Ja, stimmt. Aber du meinst, also du hattest quasi nicht, wenn du zum Beispiel jetzt auch, sagen wir, das Album jetzt, ja, ist vor ein paar Tagen erschienen. Erstmal auch herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Ich bin riesen Fan.
Oh, aber schön.
Ich habe vorhin auch schon zu Jule gesagt, dass ich glaube, ich habe so dir, also von mir hast du so ganz, ganz viele hunderte Streams.
Oh.
Also alles gehört ab.
Schön.
Aber jetzt habe ich gerade den Faden verloren, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ach so, genau, weil das jetzt eben gerade zum Beispiel jetzt beim letzten Album ein sehr, sehr emotionales und plötzliches Album ist. Und klar, das ist zum einen auch voll dein Stil, aber jetzt sagen wir mal so, wenn es jetzt trotzdem frisch rausgekommen ist, merkst du dann trotzdem, dass es auch so ein bisschen so, ah krass, du hast dich jetzt wieder irgendwie auf eine Art gezeigt und dass es sich dann, also wie fühlt sich das so an, wenn du jetzt quasi dieses Album so veröffentlicht hast und weißt, alle hören das jetzt? Also fühlt sich das irgendwie so an, als hättest du dich da gerade irgendwie nochmal aufgemacht oder was fühlst du dann quasi?
Ja, es ist schon verrückt dann, weil man hat ja diese Songs, ich habe das jetzt so ein Jahr lang habe ich gebraucht, um das Album, mhm, zu schreiben. Von letztem September bis vor ein paar Monaten war der letzte Song fertig. Und es ist schon verrückt, dann plötzlich zu denken, jetzt sind die Songs draußen und jetzt ist es nicht mehr nur noch so mein kleines Geheimnis. Mhm. So, es ist schon krass, so der Moment zu denken, okay, jetzt hören Menschen meine Musik, also so mein neues Album, so beim Autofahren, beim, weiß ich nicht, was, überall, weißt du, so, nicht einfach nur noch so, okay, du schickst irgendwie ausgewählten Freunden und Freundinnen mal ein oder zwei Songs oder so und die hören das dann. Das ist so, weil meine Freunde fragen mich dann auch immer so, ah, kannst du mir den einen Song, den du mir letztens irgendwann mal vorgespielt hast, kannst du mir den mal schicken? So, bevor der veröffentlicht ist und so. Und klar, die hören den dann so heimlich, aber plötzlich ist der, ja, das ganze Album draußen, so, und natürlich verändert sich auch was für das Album. Vorher ist es halt so mein ganz kleines Geheimnis, was nur ich kenne, und plötzlich kennt es dann die Welt.
Ja.
Aber ich freue mich auch so sehr für die Songs, dass die jetzt gehört werden.
Ah ja, okay.
Also weil da so viel Liebe und so viel Zeit drin steckt und ich die zwar für mich schreibe, aber ich die auch mittlerweile, also freue ich mich immer so sehr, wenn Menschen die neue Musik hören können und es denen dann gefällt und die sich darin wiederfinden und so. Auch wenn ich ursprünglich den Song nur geschrieben habe, damit ich, nicht damit die Menschen den hören können, sondern einfach, weil ich was geschrieben habe, was ich mag oder was ich fühle. So. Also es ist so interessant, weil am Ende ist es so verrückt, sich vorzustellen. Man sitzt irgendwie im Studio und schreibt vielleicht mit ein, zwei guten Freunden einen Song und schreibt den ja erstmal nur für sich. Und ob der überhaupt rauskommt und so weiter, das weiß man ja da noch gar nicht.
Okay.
Geschweige denn, wie die Leute den finden werden. So. Und dann, ja, plötzlich veröffentlicht man das. Das ist schon ein verrücktes Gefühl.
Ja, und sie hören halt so dein Inneres irgendwie so. Also sie hören so dein, was so dich in der Regel ja bewegt, so, ne? Also oft ist es ja irgendwie so ein bisschen was zu, schreibt man mit Freunden voll, aber der Kern bist ja du. Und das ist schon, muss sich verrückt anfühlen, auf eine Art. Du hast gerade schon gesagt, du hast circa ein Jahr gebraucht für das Album. Wie würdest du rückblickend so den Prozess beschreiben? So, also, oder wie würdest du so dieses Jahr, wie war das so für dich? Und war das auch, also das ist ja auch ein sehr emotionales Thema. Also dein Album heißt Von der Schönheit und Zerbrechlichkeit der Dinge. War das auch was, also war das ein Thema, was dich irgendwie so voll beschäftigt hat und wo es in dir sehr klar war, okay, das soll das Thema sein? Oder kam das auch im Prozess? Oder wie war das?
Also der Titel und der Titelsong, die kamen erst im Prozess, so im Laufe des Albums. Am Anfang der Reise, nenne ich es mal, war noch gar nicht so klar, wo es hingeht, weil ich erinnere mich noch, dass ich so im August oder so letzten Jahres so langsam angefangen habe, darüber nachzudenken, wieder zu schreiben und so. Und ich dachte wirklich, ich kann das gar nicht mehr. Und ich dachte so, ach du Scheiße, ich habe das verlernt und wie geht das nochmal und was soll ich überhaupt noch sagen? Und ich habe doch gerade erst ein Album rausgebracht und ich habe jetzt schon, also da, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon 5 Alben rausgebracht und ich war einfach nur so, oh mein Gott, was ist, wenn ich jetzt keinen Song mehr hinbekomme? Und ich habe doch jedes Thema auch schon beschrieben. So, es ist so verrückt, weil nach jedem Album hat man das Gefühl, okay, jetzt habe ich wirklich über alles geschrieben.
Alles gesagt, ja.
Und so, dann dauert es gar nicht lange, da hat man schon wieder eine neue Idee. Aber das ist echt ein verrücktes Gefühl, weil ich dachte wirklich für kurze Zeit so, boah, ich weiß wirklich nicht, ob ich nochmal ein Album hinkriege. Und dann im September fing es dann an, dass ich zum ersten Mal im Studio war und dann habe ich auch ein bisschen gebraucht, um wieder reinzukommen so. Aber dann habe ich irgendwie so wie so eine kleine Tür zur Seele aufgemacht und dann kam es so aus mir raus.
Ah, krass. Okay. Aber hast du dir selber auch so ein bisschen Druck gemacht, dass du jetzt ein neues Album machen musst? Weil zum Beispiel, ich meine, wenn du auch sagst, du hast gerade erst eins rausgebracht, also wäre es auch eine Option gewesen, dass du sagst, hey komm, dann halt jetzt ein Jahr, dann kommt mein Album halt oder mein nächstes Album erst in, keine Ahnung, ein paar Jahren? Oder hast du selber auch das Gefühl, du musst jetzt ein neues Album rausbringen, weil du sonst, weiß ich nicht, nicht mehr, in Anführungszeichen, was man sich vielleicht selber mal denken könnte, irgendwie, dann bin ich nicht mehr so relevant oder also hast du dich selber so dahin gedrückt quasi, dass du ein neues Album machen musst?
Also ich glaube, ich habe mir einfach innerlich selber gedacht, oh mein Gott, ich will ja Musik releasen, weil das macht ja auch so Spaß. Und ich dachte jetzt nicht irgendwie so, okay, ich habe jetzt diese Deadline und die muss sein, weil diese Deadline gab es gar nicht. Also es gab diesen Termin, diesen VÖ-Termin gab es nicht für eine lange Zeit. Aber ich habe mir selber den Druck gemacht, so okay, ich muss wieder gute neue Songs schreiben. Also ich glaube,
Warum?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube einfach, das Ding ist, wenn man vorher schon mal in seinem Leben vielleicht gute Songs geschrieben hat, denkt man, okay, das muss ich nochmal machen und das will ich nochmal schaffen und so. Es ist verrückt. Aber es ist, ja, letztendlich ist es natürlich Quatsch, sich selber auch so unter Druck zu setzen. Aber es ist nicht so einfach, diesem Druck zu widerstehen. Ja. Also diesen Druck, den man sich selber macht. Also es ist gar nicht so, dass mein Team mich unter Druck gesetzt hat, so wirklich gar nicht. Die waren eher sehr überrascht, als ich dann da schon wieder mit Songs um die Ecke kam, so. Aber es war für mich dieser Kurzmoment von, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, das war schon ein krasses Gefühl, so, weil du plötzlich denkst, so was Essentielles funktioniert nicht mehr, so. Weiß ich nicht, wie, wenn jemand irgendwie Schwimmerin ist und nicht mehr schwimmen kann oder so. Und du denkst, wieso kann ich nicht mehr schwimmen? So. Und
macht einem ja auch Angst wahrscheinlich, so dieses Gefühl, oder?
Ja.
Also.
Und es ist nicht einfach nur irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas, was man, es ist nicht so was Theoretisches, wo man weiß, wenn ich jetzt lang genug hier sitze und irgendwas mache, dann habe ich am Ende des Tages dieses Ergebnis, sondern du gehst ins Studio und du kommst vielleicht mit was raus, vielleicht aber auch nicht.
Voll.
Ist schon irgendwie du bist
so
crazy.
Auf deine Kreativität und auf dein Inneres so voll angewiesen, gell?
Ja.
Würdest du aber auch sagen, dass es so ein bisschen, also du sagst, du warst dir nicht sicher, ob du das überhaupt noch kannst. Zum einen hast du gesagt, okay, weil du nicht wusstest, ob dir noch Themen, sag ich mal, einfallen. Aber ist es auch quasi so ein Thema mit so Selbstzweifeln, dass du denkst, oh, ich kann das nicht, jetzt unabhängig vom Thema, aber sonst einfach so, fällt mir noch was Gutes ein, kann ich das gut genug? So, sind das auch Gedanken?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also in dem Fall war es wirklich so, ich glaube, dadurch, dass ich diesen Anfang, also dieser Anfang fiel mir am allerschwersten vom Album. Überhaupt erstmal wieder.
Anfang ist auch meistens schwierig, ja, ne? Ja.
Also dieses Hauptsache überhaupt erstmal einen Anfang finden, irgendwie reinkommen, so, das fiel mir sehr schwer.
Mhm.
Und es hat auch einen ganzen Monat gedauert tatsächlich. Also einen ganzen Monat lang war ich so auf der Suche, habe irgendwie Skizzen geschrieben, was dann irgendwie mir aber doch nicht mehr so gut gefallen hat, dann am Ende und so. Und dann hat sich wie so ein Schalter umgelegt und plötzlich waren die Songs und die Themen da.
Krass.
Ganz verrückt.
Aber es ist ja doch auch irgendwie ein sehr spezifisches Thema. Also eigentlich.
Mhm.
Gerade so dieses Thema Zerbrechlichkeit oder auch so dieses Realisieren. Ah, krass, ist irgendwie alles zerbrechlich. Alles, was schön ist, ist das irgendwie alles zerbrechlich. Ich finde, es ist ziemlich spezifisch. Weil ich irgendwie so das Gefühl habe, das muss man auf so eine negative Art lernen. Also ich glaube, es ist gut, dass man es lernt. Und es ist ja auch so, glaube ich auch, dass alles, was schön ist, einem kann ja alles genommen werden. So. Und ich glaube, wenn das dann zerbricht und einem das auch wehtut, dann zeigt einem das ja wiederum, dass man es schön fand. So. Und deshalb ist das so. Aber ich glaube, oft lernen wir das ja durch unangenehme Erfahrungen. Und was das angeht, finde ich es irgendwie echt tatsächlich voll das spezifische Thema. Also war das dann trotzdem irgendwie was du erlebt hast oder was du lernen musstest?
Also zum Glück jetzt nicht so in einem einschneidenden Erlebnis oder so, was mir das so auf so beigebracht hat.
Mhm.
Aber ich habe das Gefühl, mit dem Älterwerden beschäftigt man sich auch plötzlich mit solchen Themen mehr. Ich finde das schon spannend, also mit der Lebenserfahrung, die man dazu gewinnt und vielleicht einfach auch mit allen Erfahrungen, die man machen durfte bisher, aber auch mit vielleicht was Freunde und Familie erfährt und da irgendwie die Geschichten, die man hört, da wurde mir irgendwie über die Jahre klar, wie wertvoll eigentlich das ist, was wir haben, was wir leben dürfen, also dass wir auf diesem Planeten sein dürfen, so wie unfassbar krass das ist. Ich habe jetzt Gänsehaut, wenn ich dran denke, irgendwie, dass wir gerade einfach hier sein dürfen und dass so diese wunderschöne Welt erleben dürfen. Das ist so crazy.
Vergisst man leider oft so, ne?
Ja, man rauscht halt so durchs Leben durch und merkt so selten, dass man gerade am Leben ist. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber dieses sich so lebendig fühlen.
Voll.
und so in diesem Moment zu sein. Also ganz oft bin ich in meinem Kopf so in meinen To-Do-Listen oder in meinen, so im Kopf so, okay, heute muss ich das noch machen und was ist eigentlich morgen, was ist eigentlich übermorgen, und bin so im Kopf schon viel, viel weiter und bin aber gar nicht jetzt.
Total.
So, und kann jetzt auch gerade gar nicht genießen, und das ist so schade.
Voll, weil man sich um so krass viele so Sachen Sorgen macht, die am Ende in Anführungszeichen so egal sind. Und ich weiß, also es ist krass, weil es mir auch gerade so krass eingefallen ist, so richtig random, aber weil du gerade gesagt hast, so wie schön es eigentlich ist, dass wir hier gerade das so erleben dürfen auch, ja? Oder auch, was wir machen so, und das ist so voll cool. Und zum Beispiel, und das ist halt das Schlimme, weil man vergisst es so oft. Also man braucht oft ja leider so richtig schlimme Erinnerungen, dass einem das wieder bewusst wird. Und zum Beispiel, ist jetzt auch schon länger her, aber von mir ist mal ein Bekannter vom Blitz erschlagen worden. Und dann war ich bei der Trauerfeier, also der ist verstorben. Der war 23 und so, und richtig, richtig schlimm. Und ich weiß noch genau, ich war in dieser Kirche und ich habe so krass geweint. Ich habe eigentlich versucht, mir selber zu schwören: Janne, hör auf, dich über deine ganze Scheiße die ganze Zeit abzufacken, und sei froh, wie schön ist es, dass du leben darfst, wie schön ist es, was du alles haben darfst. Und wie egal eigentlich alles ist, über was wir uns so den ganzen Tag Gedanken machen, so. Weißt du, wie ich meine? Aber das ist halt so schlimm, weil man das immer so vergisst.
Ja.
Und also bei mir ist das eigentlich in der Regel immer so, dass ich nur durch so krasse Schicksalsschläge, dass ich da leider so schlimm es ist, dass man so krass dieses Bewusstsein wieder dafür bekommt. Und es ist halt endschlimm. Weil eigentlich so ist es so an jedem Tag, wo man halt irgendwie so, wo wir hier sitzen dürfen und so. Und du ja auch so krass coole Sachen erlebst und ich coole Sachen erlebe und ja. Deshalb wahrscheinlich gut, dass man sich da dann doch auf eine andere Art auch vielleicht mit so Vergänglichkeit oder Zerbrechlichkeit auseinandersetzt. Und klar, das ist jetzt mit Tod, ist vielleicht eine extreme Form davon. Aber ich hätte jetzt irgendwie auch so gedacht, so, keine Ahnung, vielleicht ist das auch was du kennst, so was Freundschaften angeht oder so, dass irgendwie super enge Leute halt plötzlich nicht mehr da sind. Oder, keine Ahnung, Ex-Partner, so kenne ich auch, dass man irgendwie dachte, so, die Person bleibt für immer, und darüber singst du ja auch so ein bisschen. Ob das dann Freunde sind oder wie auch immer, dass man irgendwie denkt, okay, eine Person bleibt für immer, und dann kann aber plötzlich einfach alles anders sein und alles kann vorbei sein. Und das so zu lernen, das meinte ich auch so ein bisschen damit, oft sind es ja irgendwie so negative Erfahrungen, die wir machen müssen, dass wir so merken, ah, okay, alles ist irgendwie zerbrechlich und kann vergänglich sein, und umso wichtiger ist es, dass man das so wertschätzt.
Ja, total.
Und da wollte ich aber nur so ein bisschen fragen, ob es halt quasi für dich so, ob das so einen Moment irgendwie gab, wo du das so krass lernen musstest.
Nee, das nicht. Aber es sind, glaube ich, einfach generell so diese Gefühle, die ich gerade habe. Auch in unserer Welt scheint ja gerade alles so komplett auf den Kopf zu stehen, und irgendwie ist unsere Welt so komplett verrückt gerade, auch wenn man so diese ganzen politischen Strömungen anschaut und so. Es ist einfach komplett beängstigend und wahnsinnig, ehrlich gesagt. Und ich finde schon, dass die ganze Lage deutlich angespannter ist und ernster ist als noch vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so. Und auch das gibt mir natürlich zu bedenken, und auch das fließt so in die Songs ein. Also auch so die Zerbrechlichkeit der Welt und wo rennen wir da gerade hin und was ist das hier gerade, was wir mit unserem Planeten anstellen und so. Das ist, finde ich, das ist auch alles da mit drin. So. Ja.
Macht dir sowas Angst auch? Also jetzt, also klar, politisch, ich finde, das ist so eine Sache, aber gerade auch, finde ich, ich weiß nicht, glaube, es ist vielleicht was anderes, wenn man das selber noch nicht erlebt hat, aber ich kenne es tatsächlich so irgendwie so mit einer Trennung oder auch mit Freunden, dass man irgendwie denkt, ah, das sind so meine Menschen und das sind so, die sind in meinem Leben, und dann passiert was und die sind einfach weg. Kennst du das so, dass dir sowas dann irgendwie, oder macht dir sowas Angst, so eine Vorstellung irgendwie, oder wie blickst du auf solche Gedanken?
Also ich finde, Menschen im eigenen Leben, das ist so, es ist so interessant, weil Beziehungen, ob es jetzt so, genau, Liebesbeziehungen als auch irgendwie Freundschaften sind, entwickeln sich ja auch immer, weißt du? Und ich habe zum Beispiel relativ früh gelernt, so in der Schule noch damals, so in der Oberstufe, dass Freundschaften nicht für immer sind, so. Da ist auch so eine Freundschaft zerbrochen, die mir so unfassbar wichtig war, und ich habe bis heute eigentlich nicht verstanden, woran die zerbrochen ist, und habe dann aber natürlich einige Jahre um diese Freundschaft getrauert, also weil es einfach für mich unvorstellbar war, dass dieser Mensch nicht mehr in meinem Leben ist, aber habe dann auch gedacht, okay, diese dieser Freundschaftsbeziehungsabbruch hat auch Platz geschaffen für neue Freundschaften. Mhm. Freundschaften, die mir jetzt unfassbar wichtig sind und die, für die ich möglicherweise gar keine Zeit gehabt hätte, wenn ich an der anderen Freundschaft irgendwie hätte, mich festgeklammert hätte oder was auch immer, versucht hätte, das zu retten oder so. Ich finde immer, zwischenmenschliche Beziehungen sind so natürlich super vielseitig und haben irgendwie viel Gutes, vieles, woran man arbeiten muss und so weiter und können halt auch zerbrechen. Mhm. Also ich glaube so, das Zerbrechlichste auf der Welt ist halt irgendwo auch schon so die Liebe, so ob das jetzt zwischen zwei Menschen sind oder ist oder freundschaftlich oder ja, generell. Also ich finde, die Liebe ist so das, was am schützenswertesten ist und was am zerbrechlichsten ist.
Voll. Aber trotzdem, da dann nochmal, macht dir so dieser Gedanke dann nicht trotzdem auch Angst? Oder bist du an einem Punkt?
Aber irgendwie, glaube ich, vertraue ich auch darauf, dass das, was bleiben soll, auch bleibt.
Okay.
So eine Freundschaft zum Beispiel zu meiner jetzigen besten Freundin, da wüsste ich nicht, was passieren soll, dass da was dazwischen kommt.
Mhm.
Also da, und selbst wenn es so wäre, dann würde ich das, glaube ich, auch versuchen zu akzeptieren.
Mhm.
So.
Weil es dann so sein soll?
Ja, genau. Ich glaube, wir haben den Drang, oftmals an was festzuhalten, was vielleicht gar nicht mehr gut für uns ist, aber nur, weil wir aus Gewohnheit wollen, dass das so bleibt.
Mhm.
So wie damals bei meiner besten Freundin. Also ich wollte, dass das meine beste Freundin bleibt. So. Und ich habe es nicht verstanden, dass das vielleicht nicht mehr, dass diese Freundschaft keine Basis mehr hat.
Mhm.
Und ich wollte das unbedingt. Ich habe daran so festgehalten. Also wie in so einem Kampf, den du nicht gewinnen kannst, weil die andere Person schon aufgegeben hat. Und du kannst diesen Kampf aber nicht alleine gewinnen, weil zu einer Freundschaft gehören nur mal zwei. Also oder mehrere.
Ja, voll.
Ja.
Ja, man will das halt, weil es ja auch wehtut, wenn die Person halt nicht mehr da ist.
Hm.
Und das, ja, können Freundschaften sein. Kenne ich auch von einer Freundschaft, aber vor allem so mit Ex-Partnern, dass man sich halt dann irgendwie auch so denkt, so, hä? Ich dachte, weil man ja auch so diese Idee von der Zukunft verliert.
Hm.
Weißt du, wie ich meine? Weil man ja irgendwie auch so eine Vorstellung von, man verliert ja nicht nur Vergangenheit und die Gegenwart, sondern verliert ja auch irgendwie die Zukunft. Und das ist ja dann krass, das einfach so loszulassen und das so zu akzeptieren. Und ich glaube, das ist voll was, das meine ich auch vorhin so, das lernt man mit dem Alter wahrscheinlich, aber ich glaube, man muss es irgendwann mal lernen. Und vielleicht war das so bei dir so diese Freundschaft. Oder würdest du sagen, bist du allgemein so ein Typ, der sehr gut akzeptieren und loslassen kann? Oder glaub, musstest du es lernen?
Ich glaube, ich würde gerne so ein Mensch sein, der so komplett einfach alles so hinnimmt, wie es kommt. Ja. Weil ich glaube, dann wäre das Leben relativ viel einfacher als das, was es ist. Aber ich würde sagen schon, dass ich das mit der Zeit definitiv gelernt habe oder besser gelernt habe, loszulassen und Dinge so zu akzeptieren, wie sie eben passieren, weil sie eh so passieren, wie sie passieren wollen.
Mhm.
Und ich denke, vieles haben wir auch in der Hand und können das auch beeinflussen. Und für gewisse Dinge lohnt sich es auch zu kämpfen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir sollten aufhören, uns so selber zu betrügen, wenn wir eigentlich schon ahnen, dass der Kampf sinnlos ist. Dass wir es trotzdem weiter festhalten.
Mhm.
Also ich glaube, wir würden alle unsere Energie besser aufwenden, wenn wir das ein bisschen früher akzeptieren würden.
Mhm. Aber kennst du dann auch so Gedanken, wenn du zum Beispiel jetzt halt jemanden mal verloren hast, Freundin, Partner, wie auch immer, so nach dem Motto, ah krass, scheinbar kann man sich nur so auf sich verlassen? Kennst du so solche Gedanken? Weil ich finde, das ist ja oft so der erste Schockmoment. Weil ich glaube, im besten Fall, und davon singst du ja auch, und das finde ich eigentlich ganz schön, also so habe ich dein Album ein bisschen interpretiert. Für mich wirkt es manchmal so, also meint es manche Lieder so dieser Schockmoment so ein bisschen waren, so ah krass, dass sich was so verändert hat irgendwie. Und dann ja aber auch, dass man im besten Fall trotzdem noch dann die Schönheit dessen sieht. Also, dass man quasi akzeptieren kann, okay, es ist vorbei, weil es vorbei sein soll. Aber du bist dankbar für die schöne Zeit. Ich habe mir hier auch irgendwo, habe ich ein paar Zitate rausgeschrieben, finde ich gerade nicht. Wo du genau das erklärst eben. Und das ist ja so der, das ist ja, sag ich mal, so das Ziel eigentlich. Oder das ist ja so das Schönste. Aber ich finde so der erste Schockmoment, sag ich mal, wenn jemand irgendwie aus dem Leben geht, ist so dieses, ah krass, ich dachte irgendwie, auf dich kann ich mich verlassen, scheinbar nicht. Und scheinbar kann man sich dann, und ich kenne zum Beispiel diesen Gedanken, dass ich, okay, krass, scheinbar kann man sich nur auf sich selber verlassen, weil man, weil Leute gehen, von denen man nicht dachte, dass sie gehen, zum Beispiel. Kennst du sowas?
Ja, ich weiß, was du meinst, und gleichzeitig ist es auch so wichtig, dass wir nicht verlernen zu vertrauen und dass wir nicht verlernen, auch immer wieder, dass wir vor allem auch nicht das projizieren, was wir zum Beispiel erlebt haben, dass wir nicht das auf eine neue Person projizieren und sofort denken, okay, das habe ich so einmal erlebt, also wird es auch wieder so sein. Voll. Das ist, glaube ich, gefährlich, weil ich glaube, wir dürfen nicht verlernen, so ein Weltvertrauen und auch so ein Vertrauen in die Menschen zu haben. Ich glaube, dann wird es nämlich schwer, zwischenmenschliche Beziehungen zu führen.
Voll.
Und ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, dass man irgendwie auch diesem Schock eben auch, ich finde, man muss diesem Schock auch Platz lassen und den akzeptieren, weißt du, und dass du auch so eine Trauerphase zulässt, wenn irgendwas zerbricht. Mhm. Und dass du nicht versuchst, okay, ja, egal, war eh nicht so toll oder ja, oder war ja klar, oder weißt du, dass du so nicht versuchst, so Gründe zu finden oder das so zu überspielen oder so, sondern dass du, ich weiß nicht, ich habe für mich gelernt, dass es mir sehr gut getan hat und dass es sehr wichtig war, auch dieses diese Trauer um jemanden, wenn jemand zum Beispiel dich verlässt oder eine Freundschaft zerbricht, dass du diese dieser Trauer Platz gibst. Weil ich glaube, unser Körper braucht das. Ich glaube, wir müssen darum trauern können. Und nur so können wir das verarbeiten und nur so können wir auch Platz schaffen für Neues. Weil ich glaube, alles, was nicht verarbeitet ist, da blockierst du immer noch diesen Space, den der Mensch vielleicht mal hatte, blockierst du und da kann niemand Neues rein.
Aber würdest du auch sagen, weil ich glaube, ich habe jetzt einmal so kurz so gesagt, wie ich dein Album oder so ein bisschen so die Lieder so ein bisschen so interpretiere, also für mich, vor allem, wo ich mich halt angesprochen habe, ist so dieses, und ich habe es hier gerade gefunden, weil du zum Teil halt über so krassen Schmerz singst, zum Beispiel in Welt sagst du, mit einem Knall war alles vorbei, Tagebuch ist voll mit dunkelsten Zeilen oder in Fantasie, vertrieben aus dem Paradies, haben uns kaputt geliebt, ich kann die Wahrheit kaum ertragen, da ist man ja so sehr so in diesem Schmerz und man kann es nicht akzeptieren und ist noch gar nicht so in dieser Akzeptanz, weißt du? Und oder in Heimlich traurig sagst du, sag mir, warum das Glück nicht für immer bleibt, halt es so fest, ich kann, doch es geht vorbei oder auch in Unendlichkeit, ich habe gehofft, dass es für immer bleibt, jetzt sitze ich still auf dem Asphalt und alles rauscht vorbei, ich klammer mich dran fest. So, ja. Das ist ja so dieses, wo man merkt, ah, ich hatte doch irgendwie das Glück und ich dachte, ich habe alles, was ich will und es ist einfach weg. Ja. Und da ist man ja so sehr in diesem Schmerz, oder? Ja. Und dann hast du, also, oder, ja, ist das so auch, also habe ich das richtig interpretiert oder ist das so das, was du auch erzählen wolltest, quasi so diesen Schmerz, aber dann?
Ja, also das sind voll schöne Zeilen, die du da rausgesucht hast. Das
sind auch meine Lieblingszeilen.
Voll schön. Also diese Zeile in Heimlich traurig ist auch eine meiner Lieblingszeilen. Sag mir, warum das Glück nicht für immer bleibt, halt es so fest, ich kann doch, es geht vorbei.
Ja.
Das war gar nicht, also ich habe das gar nicht geschrieben im Sinne von, dass da was Schlimmes passiert ist und das Glück ist weg, sondern ich habe das so geschrieben, dass ich mich gefragt habe, ich bin manchmal, also ich bin schon auch, ich bin ein sehr glücklicher Mensch und sehr so positiv, würde ich sagen, und ich bin aber, habe auch sehr, sehr dolle so melancholische Seiten. Und bin manchmal halt heimlich traurig. Also dieser Titel ist auch genau das, was ich manchmal bin. Ich fand deswegen halt diesen Titel so spannend, weil ich glaube, so viele Menschen kennen das Gefühl, dass man eigentlich ja alles hat im Leben, um glücklich zu sein. Und trotzdem ist man manchmal traurig und ich weiß dann aber manchmal auch gar nicht genau warum.
Okay.
So, weil es irgendwie, es ist dann so ein Gefühl so, dass ich mich selber nicht mehr verstehe, weil ich denke, irgendwie, was ist denn los? So, und genau so ist es ja auch im Song so, dass ich mir denke, warum bin ich heimlich traurig? So, und dass ich es dann auch nicht zeigen kann, weil ich denke, das ist jetzt gerade lächerlich irgendwie, ich kann das nicht mal mit der Welt teilen. Das ist natürlich auch schade, weil eigentlich sollte ich das dann teilen so und mich öffnen? Weil ich glaube, nur wenn wir uns öffnen, dann können wir auch Hilfe bekommen. Also nur wenn wir wenn wir uns zeigen, dass wir Hilfe brauchen in dem Moment. Und dann versuche ich das vielleicht auch manchmal ein bisschen mit mir selber auszumachen. So. Mhm. Und dieses, dass das Glück nicht für immer bleibt. Also gerade dieses Gefühl auch so ein bisschen von so einem Kontrollverlust natürlich, weil wir eben nicht alles in der Hand Voll. Haben können. Wir können Voll. Das Glück nicht festhalten. Egal, und das, wir können uns das Glück auch nicht kaufen. Also das ist schon eine krasse Vorstellung, dass das Glück auch einfach vorbei sein kann. Aber vielleicht kommt es dann auch wieder. Also ich versuche das auch immer so, ja, dann eben auch so zu sehen, dass es eben auch zum Leben dazugehört, dass vielleicht das Glück auch mal sich kurz verabschiedet und dann hoffentlich später wiederkommt.
Mhm. Voll schön, ja.
Aber man festhalten geht nicht.
Und ich glaube, genau das ist halt so dieser Punkt, den man halt lernen muss, so, ne? Was du auch meintest, so, dass man das irgendwie so mit dem Erwachsenwerden, dass man das irgendwie so lernen muss, dass man dann das Glück genießt, während man es hat. Und da vielleicht auch hilft, dieses Bewusstsein dafür, dass irgendwie alles, auch wenn es schlimm klingt und traurig klingt, dass alles irgendwie zerbrechlich sein ja. kann.
Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, dass man irgendwie sein Leben mehr genießen sollte. Voll. So dumm es gerade klingt, aber wirklich, also dass man mehr in der Realität sein sollte, anstatt die ganze Zeit im Handy irgendwie versuchen sollte, seine To-Do-Liste zu sortieren oder so. Mm. Daran, oh mein Gott, wie oft ich da sitze und so hin und so Punkte hin und her schiebe von To-Do-Liste ist so dumm. Also diese Lebenszeit sollte ich wirklich für bessere Sachen verwenden.
Ja, oder halt, dass man auch halt so diese wenigstens die Dankbarkeit, also auch wenn man To-Dos so macht, dass man wenigstens gleichzeitig sondern wenigstens so die Dankbarkeit für alles hat und sich da nicht so reinsteigert. Also bei mir ist halt so zum Beispiel, dass ich mich ultra krass in irgendwas reinsteigere, was einfach so voll egal ist und dann habe ich schlechte Laune und genieße halt mein Leben nicht mehr.
Ja.
Und dann hast du halt so diese Schwere und verlierst diese Leichtigkeit über Dinge, die wirklich egal sind.
Ja.
Weil wenn es jetzt so lange sich die Gesundheit betrifft oder irgendwie Menschen, die du liebst, dann ist es wirklich in der Regel egal.
Ja.
Und das vergisst man halt so oft, finde ich. Und das ist so das, was irgendwie so schade ist und was ich eben auch dann aber so in diesen Liedern hier, die ich da eben auch rausgesucht habe, eben so schön finde. Und wo ich dann eben auch so das Gefühl habe, zum Beispiel in Edvard Munch heißt der, gell?
Mhm.
Ja, der Künstler. Munch. Edvard Munch. Weil du eben auch meintest, zum Beispiel so in Heimlich traurig, dass du da manchmal so deine Melancholie nicht so ganz akzeptieren kannst. Weil ich zum Beispiel auch kenne, wenn man irgendwie keinen Grund hat, sich denkt, hey, ist doch alles okay. Und das ist ja das Komischste, weil wir suchen immer nach Gründen.
Mhm.
Und manchmal ist es halt einfach so. Man kann es gar nicht so erklären. Vielleicht passiert irgendwas Komisches, Biochemisches in unserem Körper. Man kann es nicht erklären.
Das heißt, ich schiebe es darauf.
Oder es ist wenigstens was, genau, wenn was passiert ist, dann weiß man es ja. Aber oft, ich glaube, wir suchen immer so voll nach so einem Warum. Und manchmal findet man es halt nicht. Und das finde ich schön, weil in Edvard Munch, und da habe ich auch, das ist mein Lieblingslied.
Oh, wirklich?
Ja, ja, ich finde es richtig schön. Weil da sagst du, ich komme mir so viel näher, wenn ich traurig bin, die Melancholie zu meinem Freund gemacht. Vielleicht werde ich immer schwermütig sein, doch ich will nie jemand anderes sein und bricht meine Welt zusammen und alles fällt um, mache ich daraus Kunst wie Edvard Munch. Und das finde ich so schön, weil da akzeptierst du ja dann deine Melancholie, oder?
Ja.
Ja.
Da zelebriere ich sie fast, weil man einfach sagt, hey, die gehört so sehr zu mir dazu und die Traurigkeit. Und ich erschaffe aus der Traurigkeit was Positives. Ich schreibe daraus Lieder, ich erschaffe daraus Kunst.
Ja.
Ich wandle sie oder ich nutze sie für mich quasi. Und ich glaube, dieses Akzeptieren von Traurigkeit ist total wichtig, weil ich glaube wirklich, dass Traurigkeit oder auch so diese Melancholie wirklich der Schlüssel zur Seele ist.
Mhm.
Ich glaube, in den Momenten, wo wir traurig sind, da kommen wir uns wirklich nah.
Mhm.
So, da fühlen wir uns, also zumindest ich kann das von mir aus sagen, wenn ich traurig bin, dann fühle ich mich einfach ultra krass, dann nehme ich alle Gefühle ultra doll wahr.
Mhm.
Also ich liebe zwar auch das Gefühl, wenn ich glücklich bin und irgendwie, dann fühle ich das ja auch und hab so diese Riesenfreude in mir und hab irgendwie, ne, dieses überschwängliche Glücklichsein, ist natürlich auch ein krasses Gefühl. Aber so, ich glaube, diese Traurigkeit zu akzeptieren ist so wichtig, dass wir die nicht versuchen, irgendwie wegzuschieben oder zu verheimlichen oder so. Und wieder auch da, dass wir nicht alles immer nur mit uns selber ausmachen, sondern wenn wir traurig sind, dass wir darüber sprechen und dass wir uns dann irgendwie auch, dass wir jemanden anrufen, einen guten Freund oder eine gute Freundin oder so, damit wir mit diesem Gefühl nicht komplett alleine vor uns her schwimmen im großen Ozean. Und ja.
Und würdest du sagen, du privat, also es sind ja Themen, die dich privat beschäftigen, obviously so, aber würdest du sagen, du hast, dass du so ein bisschen diese Brücke, wie du sie auch jetzt in deinem Album geschlagen hast, quasi von jetzt, wenn wir mal bei zwei Liebern bleiben, von Heimlich Traurig zu Edvard Munch, würdest du auch sagen, dass du das so für dich geschafft hast? Oder bist du, oder verurteilst du dich dann trotzdem?
Ich glaube, es wäre voll schön, wenn das so im Album so ein Prozess wäre und am Ende bin ich so angekommen bei Edvard
so,
Munch. Jetzt habe ich endlich mich akzeptiert mit meiner Traurigkeit. Das wäre natürlich mega. Ich würde sagen, es ist immer so tagesabhängig und es gibt schon Tage, wo ich das besser akzeptieren kann, auch wo ich mich mehr liebe als an anderen Tagen und es gibt andere Tage, wo ich mich weniger akzeptieren kann und meine Traurigkeit mehr verurteile. Aber ich glaube, der erste Schritt ist, sich selber überhaupt klar zu machen, dass es diese Gefühle gibt und dass es gesund ist, die zu akzeptieren. Und auch wenn ich das dann nicht jeden Tag schaffe, versuche ich, das zu lernen, weil ich glaube, es ist was man lernen kann. Es ist ja ein Verhalten im Prinzip, so was man auf jeden Fall für sich lernen kann. Und ich glaube, es ist gesund, dass da Zeit zu investieren für so. Ja. It's deep.
Ja. So, der philosophische Denker.
Es ist wirklich, also es ist sehr, sehr krass tief hier in deinem Podcast.
Deep Talk Podcast, Lea. Wenn ich so frage immer so, obwohl ich so anfange, so richtig so reinzugehen, so richtig so tief zu werden. Ja, aber ich finde es auch da, also ähnlich wie mit Musik, finde ich halt persönlich und deshalb will ich ja zum Beispiel, das ist so tatsächlich ja mein Ziel mit diesem Podcast, dass ich tatsächlich schon so tiefgründig werden möchte, weil ich auch da finde, dass man nur dann Menschen auch erreicht, weißt du?
Ja, voll.
Also klar, es ist auch schön zu erzählen, wenn ich heiraten sollte und ich bin total happy und alle freuen sich für mich, voll, weißt du, dann erzähle ich das und das ist auch cool. Aber ich finde, es verbindet auch oder es ist auch, ich finde, man gibt auch ein bisschen was, oder das finde ich auch immer so schön, man gibt sowas von der eigenen Schwere auch ab. Weißt du? Gerade wenn man ein Mensch ist, der auch so ein bisschen Schwere in sich trägt und wenn man drüber spricht, dann gibt man die zum einen ab, plus die Leute, die es hören, geben, finde ich, auch was von der eigenen Schwere ab, weil die merken, ah krass, ich bin damit nicht alleine.
Ja.
Und es ist ja mit deiner Musik gleich, wenn du darüber sprichst, dass wie schlecht es dir ging oder wenn du irgendwie Liebeskummer hattest oder wenn du oder auch über schöne Dinge, wenn du über deine Schwester singst oder wie auch immer so, ne? Das sind ja so, du teilst das und damit erreichst du Leute, du gibst das von deinem Schmerz ab und andere. Man ist so zusammen so drin, weißt du? Und deshalb mag ich das beim Podcast auch, weil ich das schön finde, wenn sich das Leute anhören und dann die denken, ah, ich bin nicht die einzige crazy Person, die solche Gedanken hat, weil die beiden sitzen da und haben irgendwie auch solche Gedanken, weißt du?
Voll.
Und sind so hängende Denker hier und denken was Leben nach. So, weißt du? Das ist so, deshalb auch der Ziel. Das voll schön. Das Ziel des Podcasts. So. Aber auch random. Naja. Apropos Schwere, von der ich gerade sprach. Hast du das Gefühl, also ich meine, du machst ja schon sehr lange Musik. Hast du mit 15 angefangen mit YouTube, ne? Mit 15, nicht 2015, es war mit 15.
Mit 15 habe ich das erste YouTube-Video rausgebracht, ja.
Hast du da das Gefühl, dass auch so, was deine Musik angeht, wenn du mal so auf deine Reise rückblicken guckst, dass wenn du so jetzt auch einfach schon mehr Musik hast und wenn du, dass dir die Schwere da manchmal dann hilft oder ist es dann auch ähnlich so, dass es dann das Ganze ein bisschen schwerer macht, Musik?
Nee, die hilft mir komplett, ja.
Ja.
Also die Schwere erschafft meine Musik.
Ja.
Also es gibt natürlich auch ein paar Songs, die diese Schwere nicht haben, zum Glück.
Ja.
Und das ist ja auch wichtig, dass, ich bin ja nicht ein komplett nur Mensch, der komplett schwer ist, aber gerade der schwere Teil von mir, der macht die Kunst, also sehr, sehr oft. Und für positive Lieder muss ich mir wirklich oft mich länger hinsetzen. Gar nicht, weil ich nicht die positiven Erlebnisse habe. Ich meine, ich habe ein verrücktes Leben und erlebe so viele positive Sachen und ich werde geliebt, weißt du, also es fehlt mir nicht an Liebe in meinem Leben. Ich hatte eine tolle Kindheit und Jugend und habe trotzdem diese Schwere in mir, die einfach so ein Gefühl von irgendwie so ich glaube, ich bin sehr feinfühlig für die Welt und für die Gefühle anderer auch und nehme das sehr, sehr stark auch auf, also in mir auf, woran ich auch arbeiten möchte, weil ich sehr doll merke, dass ich sehr, sehr viel die Gefühle anderer irgendwie mitfühle, so.
Das ist, weil du Krebs bist.
Ja, ich glaube schon auch, ne? Voll. Also das habe ich schon öfter gehört.
Komplett. Ist so.
Ja, crazy. Ich kenne mich nämlich mit Sternzeichen wirklich gar nicht aus, was total verrückt ist, weil ich es mega spannend finde. Ich sollte mehr Zeit mit Astrologie verbringen oder mit dir.
Ich kenne tatsächlich auch gar nicht so viel, aber ich weiß, ich kenne ein paar Krebse und ich weiß, dass Krebse einfach auch die, weil es auch wirklich immer gestimmt hat, die sind wirklich sehr emotional und sehr feinfühlig und sehr sensibel auch so für Schwingungen und Stimmungen.
Ja, krass, weil da erkenne ich mich komplett drin wieder.
Ja.
Und ja, es ist interessant, weil ich glaube, diese Schwere, die erschafft eben die Kunst. Also die Schwere hat ja auch Power, weißt du? Die Schwere drückt mich jetzt nicht nur runter und lässt mich nur traurig sein, sondern diese Schwere, die hat eine ganz schöne Kraft, auch was zu erschaffen. Und das ist nämlich schön. Ich glaube, das ist auch das, was vielleicht Menschen, die auch so eine Schwere haben, vielleicht auch nutzen können und es nur noch nicht wissen. Also vielleicht Menschen, die nicht selber irgendwie Songs schreiben, es geht vielleicht gar nicht nur um Songs schreiben, aber einfach schreiben auf ein Blatt Papier, weißt du, was ich meine? Also so, es muss ja nicht mal irgendein krasser Text sein oder so, aber einfach Gedanken aufschreiben. Total. So, also was mir total hilft, ich habe letztes Jahr so ein Buch angefangen, so einen Buch, wo du sehr viel selber arbeiten musst. Das ist so ein Buch über Kreativität, aber vor allem, um dir selber so deine eigene Kreativität bewusst zu machen, so die Augen zu öffnen. Und da war eine der Aufgaben, jeden Morgen nach dem Aufstehen 3 DIN A4 Seiten schreiben.
Krass.
Und eigentlich wirklich jeden Morgen. Also es gab eigentlich keine Ausnahmen. Natürlich kontrolliert das keiner und du musst es einfach dich selber jeden Morgen hinsetzen. So, aber ich fand das krass, weil das hat so viel bei mir ausgelöst. Und das war auch die Zeit, interessanterweise, wo ich das Album angefangen habe zu schreiben. Und diese Morgenseiten haben so viel in mir geweckt. Und das ist verrückt, was das in einem bewirken kann, wenn man anfängt, morgens zu schreiben. So, und da sind natürlich auch viele schwere Themen vielleicht, die man da aufschreibt, aber je mehr man schreibt, desto mehr verarbeitet man die auch. Und gerade das würde ich Menschen empfehlen, die vielleicht auch selber so eine Schwere haben oder gerade auch jetzt kommen ja die dunkleren Monate jetzt.
Vor allem in Berlin.
Ja.
Gell, aber ich bin ja gerade erst nach Berlin gezogen. Ich habe ein bisschen Schiss davor, vor diesem Winter in Berlin.
Ja, der ist schon, der hat es schon in sich. Aber man muss sich wirklich dann gute Sachen suchen, was man machen kann. Und das liebe ich wirklich. Morgens so noch nicht das Handy an, nichts anderes machen und so. Einfach an den Küchentisch und einfach drauf losschreiben. Und so in dem Buch wird auch gesagt, keine Pause machen jetzt. Nicht irgendwie so auch nicht überlegen, oh, was kann ich jetzt noch Schlaues sagen? So, es liest eh danach keiner. Du schreibst das nicht für die Außenwelt und auch nicht für dich danach. Du sollst es auch nicht nochmal durchlesen tatsächlich, sondern einfach schreiben, schreiben ohne Pause. Und selbst wenn du gerade nicht weißt, was du schreiben sollst, schreibst du einfach, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, bla bla bla, keine Ahnung, das Wetter, der Himmel ist blau, bla bla. Und dann kommen schon wieder Gedanken, die wieder auch wohin führen. So.
Voll. Ich habe genau das Gleiche gemacht.
Echt?
Tatsächlich, ja. Mir hat das mal, da war ich irgendwie in der Uni, war ich mal in so einer voll schwierigen Situation irgendwie und da hatte ich so eine Mentorin und die hat mir genau das empfohlen und die meinte auch, also sie meinte für 30 Minuten, das habe ich, glaube ich, im Podcast auch schon mal erzählt, so dass man so einen Timer stellen soll für 30 Minuten durchschreiben soll, hat sie mich auch gesagt. Und wenn du nicht mehr weißt, was du schreiben sollst, schreibst du, hey, ich weiß gerade nicht mehr, was du schreiben sollst. Ey, was soll die Scheiße gerade? Was mache ich hier gerade? Wirklich alles aufschreiben. Und das war, glaube ich, in einer Situation, wo ich so voll die krasse Entscheidung treffen musste. Und ich finde, voll oft denkt man ja so, boah, man weiß nicht, was man machen soll. Also manchmal hat man irgendwie ein krasses Bauchgefühl, manchmal weiß man es, aber manchmal weiß man es irgendwie auch nicht, finde ich. Und die hat dann so gesagt, schreib mal 30 Minuten. und du wirst es danach wissen. Und weil nach so, auch gerade wenn du so wenn du nicht abgelenkt bist, nach 10 Minuten kommt so dein Unterbewusstsein halt hoch. Und dann war das danach, nach diesen 30 Minuten war glasklar, was ich machen muss, wow, und machen möchte. Und das ist ja auch vielleicht das, was du meintest, so dieses gerade in der Phase mit dem Album. Am Anfang dachtest du vielleicht, boah, du weißt gerade gar nicht, was dich bewegt. Aber in uns ist ja trotzdem so viel, man hat dem Ganzen nur keine Tür geöffnet.
Ja.
Und es ist dann so ein Door-Opener und dann kommt so alles, was so in dir ist, trotzdem halt raus.
Mhm.
Und also das mit dem Schreiben, ich fühl's ultra krass. Und weil du halt ja auch schon wieder so abgibst, irgendwie auf eine Art.
Ja.
Oder? Also ich fühle mich zum Beispiel nach so einem Schreiben auch immer leichter.
Ja.
Weil man denkt, man hat es so ans Papier abgegeben irgendwie und so.
Und man ist viel geordneter innerlich. Voll. Also man hat wirklich das Gefühl, okay, jetzt verstehe ich gerade, was in meinem Gehirn los ist.
Total. Gibt sonst Sachen, um bisschen nicht, es war ja nicht negativ das Gespräch, aber ein bisschen leichter zu enden. Gibt's sonst Dinge?
Jetzt nochmal was richtig Oberflächliches.
Genau. Wie oft gehst du zum Nagelstudio?
Die gar wichtigen nicht, Themen. Das ist bei mir zu Hause am Küchentisch mein Klarlack.
Ist deine Haarfarbe echt? Hm?
Tatsache, ja.
Nee. Nee, ich wollte eigentlich nur fragen, was dich leicht fühlen lässt.
Was
außer
mich
du wolltest
leicht
noch was anderes gerade sagen.
Also von meiner Haarfarbe, also was mich leicht fühlen lässt, also es ist wirklich für mich leicht fühlen, ich fühle mich einfach in der Musik leicht. Das ist so, klingt jetzt vielleicht vorhersehbar, aber es ist einfach so. Wirklich, wenn ich Musik mache, dann fühle ich mich so frei und so in meinem Element. Und ja, es ist einfach sehr schwer zu erklären, was dann passiert. Also auch so, wenn ich mich daran erinnere, dass ich so in der Schule, gar nicht nur in der Oberstufe, sondern in der Schule generell, wenn ich ein Referat halten musste, ne, dann bin ich so rot angelaufen, du kannst es dir nicht vorstellen. So rot, dass ich hatte immer so Panik davor, vor meinen MitschülerInnen zu sprechen, ne? Das war wirklich Horror für mich. Es war ganz schlimm. Ich bin sogar irgendwann mal zum Hautarzt gegangen, weil ich gesagt habe, ist das normal? Also, bin ich gesund? Kann man dagegen was tun?
Oh ja.
Ich war wirklich so, es macht mir so viel Panik und Angst, ne, vor der Klasse zu sprechen. Und jetzt stelle ich mir vor, also wenn ich jetzt so dran denke, ich spiele irgendwie die Max-Schmeling-Halle mit 8.500 Leuten und mache 2:30 Musik und rede. Und erzähle den Menschen so viel und stehe da und erzähle und erzähle und es macht mich nur glücklich. Also es ist gar nicht, natürlich ist es auch aufregend,
yeah,
so. Es ist natürlich irgendwie, es macht mich natürlich nervös, kurz vorher noch und ich bin noch so ein bisschen so, ah, oh Gott, gleich geht's los, so. Aber ich habe nicht diese Angst, die ich früher hatte. Und ich weiß gerade gar nicht, wie ich darauf komme. Stimmt, weil,
Leichtigkeit.
Ja, weil es, ja, weil es ist, anstatt, dass es mir Angst macht, macht es mich leicht. So plötzlich vor so vielen Leuten zu singen und zu sprechen, aber aus dem Grund, weil ich mich in meiner Musik so wohl fühle, weil ich meine Musik so liebe, dass ich jeden Moment genieße, den ich habe mit meinem Publikum. So. Und ich liebe jeden, also ich liebe jeden Song in meinem Set dann. Also es ist wirklich auf Tour so, auf dem Tourabschluss in Wien, war es so, bei jedem Song dachte ich, oh mein Gott, ich singe den jetzt zum letzten Mal für diese Tour. Oh nein, noch einer weniger, weißt du, so nach jedem Song war ich so, ach du Scheiße, nur noch einmal den und den Song. Und war so traurig. Es ist schon crazy, wie tief diese Liebe ist zur Musik.
Vielleicht auch, weil du da so schaffst, im Moment zu sein, bestimmt auch.
Ja,
oder?
Sehr, ja.
Weil wenn es gerade auch ein Thema ist, ich glaube, das haben wir alle auf eine Art, safe. Gerade wir so in unserer Generation mit Handy und so. Sind wir gefühlt nie im Moment, aber vielleicht ist Musik und Bühne dann wahrscheinlich für dich auch so ein Moment, wo du einfach komplett im Moment bist.
Ja.
Und so komplett bei dir bist und
total,
es dann einfach gut geht.
Ja.
Aber gibt's so Dinge auch im Alltag,
die mich so leicht machen?
Ja, oder die dir einfach so random, was dir so Freude gibt.
So. Oh, vieles. So. Also ich liebe Tennis spielen. Ich bin dann sehr krass in dem Moment, weil ich finde, bei Tennis kann man wirklich sich auf nichts anderes konzentrieren,
voll,
als auf den Ball.
Musst du reagieren halt,
ja,
ne? So
komplett. Du musst rennen von links, ja, nach rechts und vorne nach hinten und es geht ja so schnell, du kriegst ja so schnell den Ball zurück, du hast ja auch keine Pause dazwischen, so, um kurz mal nachzudenken oder so. Also das finde ich wirklich bemerkenswert, dass ich beim Tennisspielen für eine Stunde lang an nichts anderes denke als an den Ball. Und das tut mir so gut.
Voll.
Und was mir aber auch so im Alltag einfach Freude bereitet, ist echt einfach so ein guter Kaffee zwischendurch. Also sowas Einfaches, voll. Aber sowas,
safe.
So ein schöner Moment, einfach so für dich, wo du einfach so entspannt Kaffee trinkst, so ein gutes Frühstück, so. Ich lege sehr viel Wert auf Frühstück.
Ich liebe Frühstück. Das hätte ich echt am Kühlschrank fragen.
Porridge. Der war aber jetzt auf meinem Foto nicht mehr drauf, weil der war ja so über Nacht schon da und dann habe ich den schon gegessen. Bevor ich gefahren bin.
Ja.
Und ja, es sind eher so die kleinen, also wirklich die kleinen Dinge, so die kleinen Details.
Schön.
Ich liebe es auch mal, also so zwischendurch rufe ich dann mal, weiß ich nicht, ein bis vielleicht auch manchmal zwei bis dreimal die Woche mal meine Eltern kurz an und frühstücke mit denen oder beim Spazierengehen oder so. Und irgendwie so die Gespräche liebe ich.
Das ist doch wunderbar, das reicht doch so schön.
Ja.
Und du hast ganz viel Leichtigkeit in deiner Musik und die nimmt dir einen riesengroßen Teil dank schönerweise in deinem Leben ein und deshalb.
Das stimmt, ja.
Kannst du die Schwere damit ideal kompensieren?
Ja, das stimmt.
Sehr schön. Du, wir quatschen schon recht lang. Ich würde deshalb einmal kurz zu unserer, ich habe noch eine Kategorie und zwar die Staffellauf-Kategorie.
Mhm.
Da verbinden wir die Podcast-Folgen immer. Sprich, der vorherige Gast überlegt sich eine Frage für den aktuellen Gast und du wiederum überlegst eine Frage für den nächsten Gast.
Mhm.
In der vorherigen Folge hatte ich die Schauspielerin Lena Meckel zu Gast.
Mhm.
Und Lena möchte wissen, also wir können die Frage auch ein bisschen anpassen, aber also die Originalfrage ist, was war ein richtig peinlicher Moment mit deinem Freund oder Freundin, den du noch nie erzählt hast? Aber wir können auch bei einem normalen peinlichen Moment bleiben, wenn du einen hast. Finde ich voll schwierig.
Also ich war zu Gast bei Casper auf einem Konzert in Bielefeld. Mhm. Der hatte so ein Stadionkonzert dort. Und ich habe einen Song, also Schwarz von mir, mit ihm zusammen dort performt. Und ich bin auf die Bühne gekommen und war so überwältigt von diesem Blick, dass ich einfach den Text komplett vergessen habe. Und also, es war halt einfach so ein Moment, wo du dir denkst, ich habe jetzt 3 Minuten Zeit für einen Song, ist ja nicht mein Konzert. Das heißt, jetzt in den 3 Minuten wäre es schon cool, jetzt den Text zu erinnern. Und dann stehst du vor 25.000 Leuten und zum Glück, es war immer die eine Zeile vom Refrain, die weg war. Ich habe angefangen, ich trage Schwarz, bis es was Dunkleres gibt. Und dann ist mir die nächste Zeile nicht mehr eingefallen. Hab dir zu spät gesagt, was du für mich bist. Diese Zeile gab es in meinem Gehirn nicht mehr. Einfach weg, komplett weg. Und ich habe das schon auf meinen Konzerten auch immer mal, dass ich mal vielleicht eine Zeile nicht mehr weiß. Aber auf meinen eigenen Konzerten habe ich halt dann noch 2 Stunden Zeit, um noch andere Songs zu zeigen, wo ich dann den Text kenne. Und da war es halt echt, ich habe 3 Minuten Zeit und jetzt ist diese Zeile einfach ausradiert. Und es war schon krass für mich. Dann stehst du da im Stadion vor 25.000 Leuten und bist so, Stille, Stille, Stille. Ja, das war auf jeden Fall, also da, das war eine große Herausforderung.
Voll.
Ja.
Also ich verstehe das voll, dass man sich auch ärgert, aber ich denke mir so jetzt so aus meiner Sicht, finde ich es eh, also ich würde mir so denken, dass man voll regelmäßig wahrscheinlich, also hast du ja auch gerade gesagt, ne, aber weil du so krass lange da irgendwie singst, man ja irgendwie vielleicht dann doch aufgeregt ist oder irgendwie, weiß ich nicht, und deshalb würde ich mir denken so, dass das, also ich glaube, da haben alle so krass Verständnis für, so alle anderen, weil sie denken, ist eh krass, was du machst. Aber klar, ich verstehe, dass man sich ärgert, auch wahrscheinlich.
Man denkt halt, oh, wieso muss es genau jetzt in dem Moment sein?
Voll. So. Aber was hast du denn gemacht während dieser Zeile?
Ich hatte, ich habe dann so irgendwie so gelacht und weil so, hab dann irgendwann so einfach das Mikro, dann habe ich mir danach, also beim nächsten Refrain, der kam ja nochmal, und dann kam wieder die Zeile nicht.
Scheiße.
Also ich habe selbst in dieser Minute dazwischen, habe ich nicht geschafft, das zu erinnern. Dann habe ich einfach das Mikro zum Publikum gehalten. So.
Ah, ist immer der Trick, oder?
Und ja, hab so getan, als hätte ich extra sozusagen so, ha, jetzt singt ihr die Zeile. Und aber einfach nur, weil ich sie nicht erinnert habe.
Ja,
das war auf jeden Fall für mich erstmal kurz, war ich danach richtig schlecht drauf, ehrlich gesagt.
Versteh's.
Also ich war so richtig traurig. Und dann habe ich es mir dann irgendwie angehört und war so, ja, okay, ja, war halt eine Zeile, mein Gott.
Ja. So ein bisschen in dem eigenen Kopf ist das viel, viel, viel schlimmer.
Ja, das stimmt.
Aber kannst du bei sowas dann, nach sowas dann so Mitgefühl für dich haben oder bist du dann schon auch so ein bisschen so sauer auf dich?
Also ich war schon am Anfang ein bisschen härter zu mir selbst und dann dachte ich aber auch so, Mann, nicht so gemein sein zu dir selbst.
Voll.
Es ist manchmal nicht so einfach.
Das stimmt.
Manchmal ist man zu allen anderen netter als zu sich selbst. Und lustigerweise hätte ich ja safe auch, wäre es eine Freundin gewesen oder so, hätte ich ja auch gesagt, hä, ist doch scheißegal, es hat doch irgendwie, weißt du, so, es ist doch eher irgendwie, ist doch lustig oder ist doch, macht dich nahbar und so, aber das willst du ja in dem Moment, also kannst du das nicht annehmen, als so, ja, okay, stimmt.
Aber ich finde manchmal, manchmal hilft es einem schon, sich zu überlegen, boah, was würde ich einer Freundin sagen?
Mhm.
Weil zu einer Freundin wärst du so nett. Und wenn du es bei einer Freundin nicht schlimm findest, dann ist es ja rein rational betrachtet bei dir ja auch nicht schlimm.
Ja, das stimmt.
Also rein jetzt mal, wenn man nur die Fakten, und ich finde, mir hilft es manchmal schon. Also ich vergesse es dann, also ich vergesse auch, dass man sich das fragen sollte, so von wegen, was würdest du einer Freundin sagen? Aber ich finde, wenn man gedanklich dahin kommt, was würde ich einer Freundin sagen, dann hilft mir das schon, weil dann denke ich mir so, ja, okay, ist doch dann echt nicht so schlimm.
Mhm.
Und es ist wirklich nicht schlimm, aber ich verstehe auch, dass man sich ärgert und deshalb das in dem Moment einfach unangenehm ist, weil alle gucken einen an und denkst dir so, hey,
voll. Ja.
Okay. Ja, gutes Beispiel. Hast du eine Frage für den nächsten Gast?
Ich würde gerne von der nächsten Person in deinem Podcast wissen, wann warst du zum letzten Mal so richtig glücklich? So mit deinem kompletten gesamten Körper, dass du das Glück überall gespürt hast.
So, dass man es gar nicht fassen kann.
Ja.
Das ist eine schöne Frage. Weißt du, was krass ist, was mir gerade auch eingefallen ist? Ich habe das so oft, wenn ich mir so überlege, wann war ich das letzte Mal glücklich? Mir fällt so richtig random immer ein, als ich als Kind, da war ich so endklein, 5, 6, 7, ich weiß es nicht, es war so Grundschule, wo so Diddle so ein Ding war.
Oh ja.
Und da habe
ja.
ich von meinen Eltern zu Weihnachten so einen geilen Diddle-Ordner bekommen.
Mm.
Und ich weiß noch genau, wie krass ich mich gefreut habe. Und voll oft denke ich mir so, wann war ich so richtig glücklich? Mir fällt immer so dieser Moment ein, weil ich habe mich so über diesen Diddle-Ordner gefreut, Alter. Und ich könnte dir gerade nicht mal sagen, weil ich mich letztes Mal so gefreut habe über diesen Diddle-Ordner. Und seitdem habe ich bestimmt auch krassere Sachen bekommen als so ein Diddle-Ordner für 12 Euro. Aber das war so ein Moment bei mir, sag ich dir ehrlich. Das war cool.
Aber das ist ultra schön, dass du das noch so erinnerst.
Ich habe
das
richtig
so
krass.
Hängengeblieben
ich weiß sogar noch, ich habe mich so gefreut. Ich habe sogar irgendwie so mit meiner Hand so auf den Oberschenkel geklatscht. Das weiß ich noch, weil ich mich so gefreut. Ich weiß nicht, ich fassen konnte so ein Diddle-Ordner. So ein Moment war das. Von Lost.
Hä, solche Momente sollten wir öfter haben in unserem Leben.
Wo du so aufs Bein hauen musst, gell? So nein. Hattest Liebe. Du so einen Moment, wo du so auf deinen Oberschenkel hauen musst?
Also,
nee.
Sicherlich. Warte mal, jetzt muss ich auch mal kramen. Ja, toll.
Ich finde doch echt kein Ende, gell? Wow.
Also mir fällt nur ein, dass ich mich damals krass über mein erstes Handy gefreut
ja,
habe.
Ja, das war
richtig gleich kleiner addictive
so ein Klappding.
Move. Ja, bei mir also, war das so ein Nokia 3410.
Mm. Das ja. wollte ich nämlich nach dem Diddle-Order kommt mein Nokia auf Klapphandy, würde ich ja. sagen. War auch krasser
ja,
Moment.
War ein krasser Moment, ja.
Safe.
Aber ja, als Kind hat man eh irgendwie sich oftmals natürlich noch über Dinge anders gefreut.
Ja.
Weil man irgendwie, weil das dann so unglaublich war, dann, dass dein Wunsch in Erfüllung gegangen ist.
Voll.
Weil du es dir ja niemals hättest selber kaufen können. Du hättest ja noch nicht einfach in den Shop gehen können und dir diesen Diddle-Ordner kaufen.
Nee, scheinbar nicht, irgendwie, nee.
Ja.
Ja, schön. Fragen wir den nächsten Gast oder frage ich den nächsten Gast? Freue mich auf die Antwort. Und entsprechend würde ich jetzt einfach mal aufhören, hier so viele Fragen zu stellen noch. Ne? Das ist bei mir echt immer ein Problem, dass ich kein Ende finde. Es hat mich aber wahnsinnig gefreut, dass du da warst, liebe Lea. Hat
Danke
mir sehr viel
dir.
Spaß gemacht.
Mir auch.
Mich sehr wohlgefühlt mit dir. Ist auch ein Thema mit Sternzeichen. Ich habe es oft mit Krebsen.
Ja?
Wirklich. Kein Scheiß. Dass ich mich mit Krebsen, das passt immer. Habe ich sehr wohlgefühlt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich
Danke.
Mochte auch, dass wir so deep wieder abgebogen sind. Und genau, das war's von mir.
Es hat richtig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Schön,
richtig krasser Deep Talk hier so am Nachmittag.
Ja, so random auf 16 Uhr war ein bisschen so philosophisch geworden.
Richtig schön.
Sehr
vielen,
gut.
Vielen Dank.
So, und das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst es mich sehr gerne wissen. Schreibt mir, ich freue mich sowieso immer sehr von euch zu hören, ne? Auch mit vielleicht Gastwünschen, Themenvorschlägen oder sonst irgendwas. Und ansonsten, falls es nicht schon längst geschehen ist, hört euch auf jeden Fall Leas neues Album an. Ich finde es wirklich, es ist so schön geworden und ich liebe es, dass sie so mit ihren sehr emotionalen Texten einen so direkt im Herzen erreicht. Und zum Beispiel auch so bei den emotionalen Songs zum Beispiel, ne? So mit Heartbreak oder so. Habe ich jetzt zum Beispiel nicht, ja, aber, also akut, ne? Aber hatte man ja vielleicht schon mal und ich finde es irgendwie total schön, wie dieses dann so in Liedern so aufgreifen kann und man sich irgendwie trotzdem dann wieder total da wiederentdeckt. Ja, liebe ich, also hört es euch an. Und ansonsten war es das für diese Woche. Ja, wir hören uns aber sehr gerne hier nächste Woche wieder. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonnieren möchtet und bewerten möchtet oder vielleicht bei Instagram und TikTok mal vorbeischaut, unter uns unterstrich gesagt. Und ja, das war's. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund und nächste Woche Dienstag 6 Uhr gibt's eine neue Folge, gell? Servus.